Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtext steht auch heute wieder im Lukas-Evangelium, und zwar Lukas Kapitel 12. Die Verse 13 bis 21. Lukas 12. Verse 13 bis 21. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, also zu Jesus: Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen, also zu den anderen, die dort standen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Gemeinde Jesu Christi, vielleicht erinnern sich einige noch, dass ich vor dieser Reihe über die Gleichnisse eine Reihe über die 10 Gebote gehalten habe. Und wenn ich mich jetzt so in diesen Tagen mal immer wieder vorbereite auf eine Predigt, dann finde ich immer wieder Übereinstimmungen mit den Punkten, die wir schon damals im Rahmen der 10 Gebote angesprochen haben. Und der eine oder andere wird beim Zuhören wohl auch schon gedacht haben: Moment, vor einiger Zeit habe ich doch schon mal genau das Gleiche gehört. Dieser Umstand sollte uns nicht weiter verwundern. Im Moment behandeln wir ja das Reich der Himmel. Und zwar gerade jetzt unter dem Aspekt seiner ethischen Merkmale. Also unter der Fragestellung: Wie geht es unter denen zu, die in diesem Reich stehen? Ja, und genau das Gleiche traf ja auch auf die 10 Gebote zu, auf das Gesetz Gottes. Denn was ist das Gesetz? Das Gesetz ist die Forderung Gottes an den Menschen. Es ist die Richtschnur, an der der Mensch sein Leben nach dem Willen Gottes ausrichten soll. Ja. Eigentlich stehen ja alle Menschen ohne Ausnahme unter dieser Forderung des Gesetzes, aber letztendlich sind es nur diejenigen, die von der Anklage des Gesetzes befreit sind. Also diejenigen, die Jesus Christus als den Erfüller des Gesetzes besitzen, nur die sind es, die ihr Leben wirklich im Glauben neu an diesem Gesetz ausrichten wollen und können. Ja, aber wer Jesus Christus besitzt, der befindet sich im Reich der Himmel. Das sind im Prinzip zwei Bezeichnungen für dieselbe Sache. Und deshalb begegnen uns jetzt viele Elemente, die wir damals unter der Überschrift die 10 Gebote besprochen haben, jetzt unter der Überschrift das Reich der Himmel erneut. Und so auch heute. Es soll nämlich heute um das sogenannte Gleichnis vom reichen Narren oder in anderen Übersetzungen auch überschrieben, das Gleichnis vom reichen Kornbauern gehen. Und dieses Gleichnis wirft naturgemäß Fragen zum Beispiel nach dem wahren und dem falschen Gott, nach Eigentum und Diebstahl und auch nach Begehren auf. Am Anfang unseres Textes begegnet uns ein Mann, der mit einer Bitte zu Jesus kommt. Wenn wir mal eine Seite zurückblättern und uns anschauen, in welcher Situation das geschieht, dann sehen wir, dass der Herr Jesus gerade dabei war, seine Zuhörer zu einem treuen Bekenntnis zu Gott aufzurufen, was auch immer ihnen in der Welt so alles widerfahren möge. Und jetzt platzt dieser Mann herein und konfrontiert den Herrn mit einer völlig unzeitigen, völlig unpassenden Angelegenheit. Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Diese Sache hatte nun überhaupt nichts mit dem zu tun, von dem Jesus gerade gesprochen hatte. Aber doch, der Herr weist diesen Störenfried nicht einfach zurück, sondern er nimmt diese Unverschämtheit zum Anlass, um seine Zuhörer wieder mal auf eine fundamentale Eigenschaft des Reiches der Himmel hinzuweisen. Nur mal nebenbei bemerkt, einige Ausleger geben diesem Fragesteller insofern recht, als dass sie zugestehen, dass er den Herrn doch nur darum bitten wollte, für Gerechtigkeit zu sorgen. Sein Bruder hatte ihn offenbar übers Ohr gehauen und wollte das ganze Erbe für sich behalten. Nicht wahr? Dann könnte man sagen, ja gut, das lag ihm wohl sehr am Herzen, dass er da nun zu Jesus kam, wegen dieser Angelegenheit. Eine andere Deutung ist aber die, dass dieser Bruder vielleicht der Erstgeborene war. Und wir wissen ja, dass die Erstgeborenen immer den doppelten Anteil des Erbes erhielten. Und möglicherweise war der Jüngere damit nicht zufrieden. Und er forderte eine Gleichverteilung. Dazu wollte er den berühmten Lehrer und Gesetzesausleger Jesus von Nazareth einspannen, der doch Liebe und Gleichheit und soziale Gerechtigkeit und so weiter verkündete. Aber was auch immer das Motiv war, der Herr macht keine Anstalten, sich dieses Anliegens des Mannes anzunehmen. Im Gegenteil, er nimmt es zum Anlass, um die Volksmenge, eingeschlossen den Bittsteller selbst, vor der Habsucht zu warnen. Und er sagt noch zu ihm: Wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Für weltliche Angelegenheiten gibt es weltliche Gesetze, weltliche Instanzen. Wendet euch an die. Ich bin nicht gekommen, um euch Anteil an den irdischen Gütern zu geben, sondern an den himmlischen Gütern. Ich bin gekommen, euch in himmlischen Angelegenheiten zu unterweisen. Und die haben mit dem Irdischen nur sehr wenig zu tun. Manche können diese beiden Sphären schlecht auseinanderhalten. Manche glauben, dass ein großer Anteil am Reich Gottes notwendigerweise auch einen großen Anteil an irdischen Gütern nach sich zieht. Sei es jetzt zum Beispiel Gesundheit oder Besitz oder Macht oder Erfolg oder irgendwelche anderen Dinge, die von denjenigen rein subjektiv als gute Dinge empfunden werden. Aber wenn dann trotz aller Religiosität diese guten Dinge im Leben ausbleiben, dann wird der Glaube recht schnell hinterfragt und angezweifelt und am Ende auch als sinnlos und nutzlos verworfen. Denn was nützt es mir zu glauben, wenn es mir dadurch nur noch schlechter geht? So ist dann zu hören. Und auch diesen Menschen antwortet Jesus: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und um diese Warnung zu untermauern, trägt der Herr Jesus ein neues Gleichnis vor. Das Gleichnis vom reichen Narren. Lasst uns das unter den folgenden drei Gesichtspunkten betrachten. Erstens der Reichtum des reichen Narren. Zweitens die Antwort Gottes. Und drittens der wahre Reichtum und das wahre Leben. Das Gleichnis handelt von einem reichen Mann und wir können davon ausgehen, dass es sich um einen Kornbauern oder allgemein einen Ackerbauern handelt. Laut der Schlachterübersetzung besaß er ein Feld, wobei diese Übersetzung an diesem Punkt etwas dünn ist. Der griechische Begriff beschreibt mehr als nur ein kleines Feld hinterm Haus. Gemeint sind eigentlich große Ländereien. Dieser Mann war ein Großgrundbesitzer. Und seine Latifundien hatten viel Frucht getragen. Und das nicht nur in diesem Jahr, sondern auch schon in der Vergangenheit. Denn wir lesen, dass die Scheunen und Lagerhäuser von den reichen Erträgen der Vorjahre überquollen, sodass kein Platz mehr war für die neue Ernte. Ja, dieser Mann war ein tüchtiger Bauer und Geschäftsmann. Er verstand es, mit seinen Talenten zu wuchern. Aber über all seine Aktivitäten verlor er eine Tatsache aus den Augen. Es klingt schon in den Worten an, wie er zu sich selbst redet. Lesen wir diesen Teil nochmal mit einer etwas anderen Betonung. Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und dann, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern. Ich, mein. Rein formal ist das ja alles richtig. Aber indem Jesus in seinem Gleichnis den Mann diese Worte und Formulierungen so bewusst und so übertrieben oft verwenden lässt, weist er uns auf etwas hin. Dieser reiche Mann hatte ein grundsätzlich falsches Verständnis von den Dingen dieser Welt und ein falsches Verhältnis zu den irdischen Gütern. Sicher kann er mit einiger Berechtigung sagen, mein Land und meine landwirtschaftliche Vernunft haben mir eine gute Ernte beschert. Tja. Aber er müsste sich doch auch die Frage stellen, wer hat denn dieses Land gemacht? Wer hat Sonne und Regen gegeben? Wer hat es so eingerichtet, dass aus einem einzigen Getreidekorn eine ganze Getreidepflanze mit sich Körnern wird? Wer hat es ermöglicht, dass der Bauer sein Handwerk versteht? Ist doch nicht Gott gewesen? Ist deshalb nicht er letztlich der Eigentümer aller Dinge? Genauso ist es. Das hatten wir ja vor einiger Zeit in aller Ausführlichkeit im 8. Gebot, du sollst nicht stehlen, behandelt. Gott als der Schöpfer und Erhalter ist gleichzeitig auch der Eigentümer aller Dinge. Wir Menschen haben sein Eigentum nur zur Verwaltung übertragen bekommen und wir achten und pflegen und nähren es nicht als unser, sondern als Gottes Eigentum. Aber diese Erkenntnis hatte der reiche Mann im Gleichnis nicht. Und dazu kam noch etwas anderes. Nein. Er war nämlich nicht in der Lage oder nicht willens, über das Irdische, über das Hier und Jetzt hinauszudenken. Und das war es eigentlich, was Jesus Christus in diesem Gleichnis anspricht. Nicht der Reichtum selbst ist problematisch, sondern der Irrglaube, unser Leben stehe und falle mit irdischem Reichtum. Und sehen wir doch mal diese geradezu absurde Besorgnis des reichen Mannes. Ja, er jammert, als sei er in höchster Not. Wo soll ich meine Ernte nur unterbringen? Wenn ich keine Lösung finde, wird sie mir bestimmt verderben. Und wenn dann schwere Zeiten kommen, habe ich bestimmt nicht genug. Wie schrecklich, was soll ich nur tun? Ich habe da beim Lesen immer Dagobert Duck vor Augen, der heulend vor seinem großen Geldspeicher sitzt, der schon so vollgestopft ist, dass die letzte Million nicht mehr hineinpasst. Ja, er ist wirklich arm dran. Und als dieser steinreiche Bauer dann endlich den Entschluss hat, seine alten Scheunen abzureißen und neue, größere zu bauen, ja, da spricht er den einen Satz, der ihn endgültig als Narren entlarvt, nämlich in Vers 19. Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Dieser Vers ist sozusagen der Kern des Gleichnisses. Dieser Vers macht deutlich, worauf der Herr hier hinaus will. Die Knüpfung des Seelenheils an die Verfügbarkeit irdischer Güter. Seele, habe Ruhe. Das ist das Elend dieses reichen Narren. Hätte er gesagt, Leib, Körper, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre und so weiter, dann wäre das noch einigermaßen nachvollziehbar gewesen. Aber indem er seine Seele anspricht, zeigt er seine ganze Dummheit. Er wirft sich auf sich selbst. Er klammert sich an vergängliche Dinge. Denn dass das Hier und Jetzt nicht alles ist, dass danach noch etwas kommt, dass es weitergeht, gerade für die Seele, die er hier ja beruhigen will, das sieht er nicht. Das will oder kann er nicht sehen. Und so ist er bei allem wirtschaftlichen Geschick und trotz seines guten Auges für gute und gewinnbringende Feldfrüchte im Grunde blind. Absolut blind. Und so stolpert er ins Verderben. Denn die Frage ist doch, was ist Leben? Das Leben des Menschen ist mehr als bloß physisch zu existieren. Der Mensch ist geschaffen, um in Gottes Gemeinschaft zu sein. Das war Adams Vorrecht vor dem Fall. Mit dem Sündenfall war es damit vorbei. Da hörte das Leben auf. Und der Tod hielt Einzug. Was wir allgemein als Leben bezeichnen und was der reiche Mann ganz ernsthaft für Leben hielt, das ist in Wirklichkeit nur ein Tod auf Raten. Egal wie viele Güter wir anhäufen, egal was wir denen hinterlassen, die nach uns kommen, egal welchen Namen wir uns unter den Menschen machen, das alles ist kein Leben, das bringt auch kein Leben, das ist nur Tod. Der Tod schwebt über allen menschlichen Mühen und Erfolgen. Und irgendwann, vielleicht wenn man ihn am wenigsten erwartet, dann schlägt er zu. Und so war es auch hier. In derselben Nacht, gerade nachdem dieser reiche Narr mit so viel Selbstsicherheit auf seinen Besitz geblickt hatte, nachdem er seine Seele damit getröstet hatte, in derselben Nacht sollte ihn der Tod ereilen. Es gab keinen Aufschub, keine Gnade, keine zweite Chance. Du Narr. So redet Gott ihn jetzt an. In dieser Anrede wird das Wesen dieses Mannes offenbar. Du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Wem auch immer all diese Reichtümer gehören mögen, dir, der du so besorgt um sie warst, jedenfalls nicht. Was nützen dir nun all deine Güter? Wo bleibt jetzt der Trost für deine Seele? Was für ein Narr du doch bist. Nein, wahres Leben können wir uns nicht erarbeiten. Wir haben es nicht und wir können es auch nicht durch irgendwelche Anstrengungen zurückgewinnen. Das ist seit Adam vorbei. Seit dem ersten Adam. Durch den sind Sünde und Strafe und Tod gekommen. Aber durch den zweiten Adam ist das Leben gekommen. Durch den Herrn Jesus Christus, der für die Sünden bezahlt hat, der Gottes Strafe und Zorn durchlitten hat, der den Tod überwunden hat, durch den kommt das Leben. Auch für uns. Und wenn wir wirklich leben wollen, dann müssen wir ein Teil von Jesus Christus sein. Ein Teil seines Leibes. Denn wenn wir so an ihm Anteil haben, dann ist alles, was er getan und erworben hat, auch unser. Dann gehört das auch uns. Dann haben wir für unsere Sünden bezahlt. Dann sind wir gestorben. Dann haben wir Gottes Zorn getragen. Dann sind wir zu einem neuen, zu einem ewigen Leben auferstanden. Wie geschieht das nochmal? Indem wir ein Teil von Christus sind. Indem wir in seinen Leib eingepflanzt sind. Und zwar durch Glauben. Nicht wir und unsere Werke und unser Besitz machen den Unterschied zwischen Leben und Tod aus, sondern Christus. In Christus ist Leben, ewiges Leben. In Christus haben wir einen Schatz, der wirklich unvergänglich ist, der uns für immer bleibt, den keine Motte und kein Rost und kein Dieb und kein Tod uns nehmen können. Und wer diesen Schatz durch Glauben besitzt, der ist unermesslich reich. Das meint Vers 21, wo wir ermahnt werden, reich für Gott oder reich in Bezug auf Gott zu sein. Unser wahrer Reichtum, der liegt nicht in Scheunen und Kellern oder Lagerhäusern oder Bankkonten oder Beteiligungsgesellschaften. Wenn wir allein darin den Sinn und den Halt in unserem Leben sehen und ihn darin suchen würden, dann wären wir in Wirklichkeit sehr arm. Spätestens dann, wenn der Tod uns ergreift, dann würden wir bemerken, dass wir nackt dastehen und mit leeren Händen. Das, was vermeintlich unser Leben war, das wäre auf einen Schlag zerronnen, verdampft, unwiederbringlich fort. Und spätestens dann, in diesem Moment, wenn wir auf uns selbst, auf unseren natürlichen Stand vor Gott zurückgeworfen werden, dann würden wir erkennen, dass wir in uns selbst kein Leben haben und es niemals hatten, weil nämlich außerhalb von Christus nur Tod ist, ewiger Tod. Aber so wird es uns nicht ergehen, oder? Wir sind im Reich der Himmel. Das heißt, wir sind in Christus. Wir besitzen diesen Schatz. Gott hat durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist in uns den Glauben gewirkt, durch den wir Christus ergreifen und festhalten. Unsere himmlischen Scheunen und Lagerhäuser und Bankkonten, die sind prall gefüllt mit unvergänglichen Reichtümern. Und darum können wir wirklich sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe. Iss, trink und sei guten Mutes. Das können wir. Egal, was uns hier zugeteilt wird, egal, was wir hier erreichen, unsere Seele kann ruhig und guten Mutes sein. Und dann haben wir auch einen neuen Blick auf die irdischen Dinge. Wir sehen sie als das, was sie sind. Es sind zeitliche, es sind vergängliche Mittel, die Gott uns in seiner Vorsehung zukommen lässt, damit wir verständlich damit umgehen. Und zwar dazu gehört zuallererst, dass wir Gott dafür danken. Dass wir ihm dafür danken, dass er uns mit allem versorgt, was wir nach seinem Ermessen benötigen. Oftmals wird noch viel mehr. Das hat der reiche Narr im Gleichnis nicht getan. Für ihn spielte Gottes Handeln überhaupt keine Rolle. Seine Ernte war seins, ganz allein auf seine Fähigkeiten und Anstrengungen gewachsen. Und dementsprechend ging er auch damit um. Nicht dankbar und verantwortungsvoll, sondern habsüchtig, eigensinnig und töricht. Wir lesen nicht, dass er den Armen davon abgab. Wir lesen nicht einmal, dass er seine Familie damit versorgte. Nein, er hortete seinen Besitz in der irrsinnigen Hoffnung, das würde seiner Seele Ruhe bringen. Er verließ sich einzig und allein auf diesen scheinbaren Wohlstand. Und das soll uns eine Mahnung sein. Denn wie schnell kann es damit vorbei sein? Ein schädlicher Pilz dringt in die großen Kornsilos ein. Die ganze Ernte ist dahin. Ein Feuer oder ein Erdbeben kommt. Die Lagerhäuser und alles, was darin ist, werden zerstört. Der Staat steht kurz vor dem Bankrott. Er wirft die Notenpresse an und druckt Papiergeld in rauen Mengen, um seine Schulden zu bezahlen. Eine Hyperinflation ist die Folge und alle Bankguthaben sind im Nu dahingeschmolzen. Wie schnell kann das gehen? Ja, wir haben in der Heiligen Schrift ein Beispiel, Hiob. Wie schnell ist er von einem reichen, glücklichen Mann hinabgesunken zu einem armen, elenden Häuflein? Was der Herr gegeben hat, kann er genauso gut nehmen. Aber wer sein Vertrauen auf einen festen Grund stellt, wer in Christus all seine Schätze sucht und findet und wer sie dort sicher aufbewahrt weiß, den werfen solche Verluste nicht um. Natürlich sind wir besorgt. Natürlich fragen wir uns manchmal, wie es wohl weitergehen soll, was wohl noch alles auf uns zukommen mag. Das ist für uns als natürliche Menschen, als Geschöpfe völlig normal. Denn unser irdisches Dasein ist mit all diesen Dingen aufs Engste verbunden. Aber unsere Seele, die kann davon nicht angefochten werden. Denn die wird mit dem himmlischen Brot gespeist. Mit dem Brot des Lebens, Jesus Christus. Und so, denke ich, sollten wir auch die Ermutigungen verstehen, die dann im weiteren Verlauf dieses Kapitels Lukas 12 folgen. Wir wollen jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Aber der Sinn dieser Worte ist nicht, uns zum Nichtstun anzuhalten, sondern uns zu versichern, dass unser Leben, und zwar unser ewiges Leben, in Christus sicher ist. Dass wir uns darauf verlassen können. Selbst wenn wir hier im Moment vor dem Nichts stehen. Denn unser treuer Gott weiß, was wir brauchen. Und er wird es uns zukommen lassen. Er wird uns nichts vorenthalten, was für die Pilgerreise ins himmlische Kanaan nötig ist. Hütet euch darum vor der Habgier nach dem Vergänglichen. Und sucht vielmehr nach den himmlischen Schätzen. Sucht nach den Schätzen, die in Christus sind. Die Schätze Rechtfertigung und Heiligung und ewiges Leben. Und macht sie euch zu eigen durch Glauben. Amen.